Hallo und herzlich willkommen hier beim NFL Tuesday, heute mal wieder an einem Dienstag, denn wir mussten verschieben vom letzten Sonntag, an dem wir nicht aufnehmen konnten. Das war mein Schuld, muss ich dir zugeben. Ich war under the weather, wie man so schön sagt. Ich hatte die Influenza erwischt, deswegen auch bitte Entschuldigung, falls ich heute mal das ein oder andere mal etwas durchhusten muss. War wie gesagt sehr angeschlagen und konnte deswegen am Sonntag nicht aufnehmen. Christian hat natürlich drauf gebrannt, denn wir haben natürlich einige Sachen, über die wir sprechen möchten. Aber ich musste ihn da leider vertrösten, dass das am Sonntag nicht ging. Ich bin jetzt auf dem Weg der Besserung und deswegen wollen wir heute mal wieder in guter alter Tradition am Dienstag unseren NFL Tuesday vom GFL-Pod aufnehmen für euch und natürlich einige Sachen besprechen, denn Christian, wir haben das Gefühl, dass die Apokalypse droht in der NFL.
Ja, definitiv. Dementsprechend ist der Dienstag eigentlich, habe ich mir gerade eben gedacht, auch gar nicht so der beste Tag fürs Aufnehmen schlussendlich zurückwirkend betrachtet, weil im Moment passiert gerade echt einiges. Ich werde so zwischendurch auch mal gucken, ob ich noch ein bisschen Twitter checken kann, dass wir auch so möglichst up-to-date sein können für euch. Ich hatte irgendwie so ein bisschen mehr damit gerechnet, dass morgen zum Start der Free Agency noch mehr los sein wird, beziehungsweise halt nicht so viel heute durchgeleakt wird von den Agents, wo die neuen Free Agents hingehen werden, beziehungsweise wo sie intendieren zu unterschreiben. Und das ist so ein bisschen anders als in den letzten Jahren, zumindest so wie ich das in den letzten Jahren in Erinnerung habe. Dementsprechend vielleicht nicht ganz optimal gewählt, aber wir hatten uns auch gedacht, wenn wir jetzt nicht heute oder irgendwie, wenn wir jetzt am Donnerstag erst die Folge machen würden, quasi wenn die ganzen Sachen durch gewesen wären, hätten wir nächsten Sonntag wieder etwas weniger Stuff, über den wir reden könnten. Und dann haben wir uns gedacht, so können wir so den Inhalt insgesamt ganz gut auf zwei Folgen runterbrechen. Dementsprechend, haben wir uns dann gedacht, machen wir die ganze Folge heute. Ja, Felix, schön, dass du wieder relativ fit bist, so ganz fit, so ein bisschen hört man es ja noch in deiner Stimme, aber super, dass du wieder am Start bist. Das ist ja schon, wichtig.
Ja, es ist richtig und wichtig, das stimmt. Ja, aber genau, wir splitten das Ganze, beziehungsweise wir, das ist ja wie bei einem guten Film, ne? Die dann auf drei Kinofilme aufgeteilt werden eigentlich. So machen wir es auch so ein bisschen und ziehen das Ganze mehr in die Länge, damit ihr mehr davon habt und wir natürlich auch die Sachen anständig berichten können und nicht einfach nur so drüber fahren müssen. Wir müssen eigentlich direkt auch drüber sprechen, Christian. Kirk Cousins, der große Name, der uns seit Wochen, Monaten fast schon beschäftigt, ist jetzt, da gibt es jetzt was ganz, ganz Neues. Deswegen sind wir heute eigentlich auch gar nicht so schlecht oder so verkehrt am Platze, denn Kirk Cousins wird zu den Minnesota Vikings gehen.
Ja, in der Tat. Also die besten beiden Free Agents sind mehr oder weniger sicher vom Markt. Also das ist zum einen natürlich Drew Brees, über den können wir gleich nochmal am Rande reden. Das ist so eine semi-spektakuläre Geschichte jetzt im Nachhinein und auch eigentlich auch im Vorfeld. Unter Kirk Cousins, der wohl jetzt relativ sicher bei den Minnesota Vikings unterschreiben wird. Das wird von vielen Quellen berichtet. Und zwar wird das wohl ein Vertrag werden, der ungefähr um die 28 Millionen Dollar pro Jahr einbringen wird. Was erstmal nicht so viel ist. Das Besondere ist aber, es ist ein Dreijahresvertrag, kein Fünfjahresvertrag. Das ist natürlich eine es ist eine angenehmere Zeit für einen Spieler, weil er dann halt schneller mehr oder weniger wieder den Free-Agency-Markt austesten kann, beziehungsweise sich einen neuen Vertrag erhandeln kann mit seinem Team. Also ein Dreijahresvertrag und das Besondere ist wohl voll garantiert. Das heißt, das Team wird zwischendurch kein Out haben, wie es immer so schön heißt, sondern ja, auch wenn Kirk Cousins sich jetzt meinetwegen verletzen würde und nicht mehr spielen könnte oder wenn er total underperformen würde, total sacken würde, wären die Vikings on the hook und müssten das Gehalt bezahlen, wovon man jetzt nicht unbedingt ausgehen sollte. Aber das ist halt schon was Besonderes, weil in dieser Art, ja, ist es definitiv einzigartig in der NFL und ja, vielleicht auch wegweisend.
Definitiv. Also wie gesagt, es sind knapp 86 Millionen, glaube ich, die voll garantiert sind. Wir haben das ja vor ein paar Wochen schon mal angesprochen, wann es der Fall sein wird, dass wir jetzt nicht mehr dass wir den ersten längerfristigen Vertrag in der NFL haben, der voll garantiert ist, so wie in den anderen Sportarten, hatten wir schon häufiger angesprochen. Und Kirk Cousins, wo wir häufig gesagt haben, okay, sein Deal wird ein Benchmark sein für viele andere Verträge, die dann noch kommen für Quarterbacks. Und es geht so ein bisschen auch wirklich in die Geschichte ein, sein Vertrag, denn diese vollen Garantien, die er bekommt, das ist wirklich was Einmaliges und hatten wir auch so noch nicht und ist natürlich interessant, denn die Vikings müssen jetzt, wie gesagt, jedes Jahr eben diese 28 Millionen, da können sie nicht großartig, kommen sie nicht drum herum, da sind sie jetzt sozusagen am Haken und Kirk Cousins dementsprechend auch und ja, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie sich das Ganze entwickelt, weil die Vikings ja sich relativ, sag ich mal, spät, als die in das Geschäft mit Kirk Cousins eingestiegen sind, sind dann aber relativ schnell zum sozusagen Frontrunner aufgestiegen und er hatte jetzt den ersten geplanten Besuch mit dem Team, um sich das Ganze anzugucken, so wie das standardmäßig dann immer in der Free Agency in der NFL passiert, dass die Spieler eben rumreisen, sich die ganzen Anlagen der Teams angucken und dann wird eben das erste Mal über einen Vertrag gesprochen und beziehungsweise die Agenten machen das natürlich im Hintergrund schon, aber...
Ja, also Cousins geht morgen hin, so wie ich das gelesen habe. Also so romantisiert wurde geschrieben, morgen Abend gehen sie essen mit dem General Manager und am Donnerstag soll dann die Tour folgen durch die schönen neuen Facilities in Minneapolis, wo ja jetzt auch der Super Bowl stattgefunden hat. Das ist ja alles brandneu. Ich weiß jetzt nicht, ob das mehr als ein halbes Prozent quasi Gewicht gegeben hat bei der Entscheidung, ob man jetzt zu dem Team geht oder nicht. Aber es ist natürlich schön, wenn das dann alles brandneu ist und nicht so eine abgeranzte Kabine gibt es, glaube ich, in keinem Team bei der NFL. Aber du sagst schon richtig, das ist natürlich der offizielle Part dann dabei. Ne? Das meiste wird dann natürlich zwischen GM und dem Agenten von Kirk Cousins ausgehandelt.
Genau, und er und sie lassen ihn, wie gesagt, dann dementsprechend auch nicht mehr ziehen. Also er kriegt nicht die Chance, nochmal bei einem anderen Team sich vorzustellen, sich das Ganze anzuschauen, sondern er soll dann direkt ein Minnesota Viking werden. Und hat im Grunde genommen für Kirk Cousins läuft es eigentlich, ne, muss man wirklich sagen, in den letzten Jahren, nachdem er die beiden Franchise-Tags bekommen hat aus Washington, da eben garantiertes Geld abgesahnt hat. Hat er jetzt einen neuen Dreijahresvertrag, der ihm 3 Jahre sichert bei einem Team, das heute schon Super Bowl ready ist und gleichzeitig ihm für die nächsten 3 Jahre absolute Sicherheit garantiert und er dann in muss man sagen, 5 Jahren über 120 Millionen garantiert verdient hat. Ne? Das ist schon außergewöhnlich.
Das ist ordentlich. Das ist dann auch, jetzt kommt natürlich auch immer wieder die Zeit, wo man bei Twitter immer wieder irgendwelche Posts von irgendwelchen Fans liest, die sagen so, wie kann das denn sein, dass er so viel verdient und Leute wie Rodgers und Brady halt deutlich weniger oder meinetwegen auch Roethlisberger oder, Joe Flacco gehört nicht mehr in die Riege hinein, aber warum diese...
Elite.
Ja, genau, diese Elite-QBs, gerade bei Flacco ist das immer wichtig, das hinten dran zu hängen. Da hatten wir ja auch vor 2-3 Jahren war das, glaube ich, immer eher Thema, ne? Ist Joe Flacco Elite or not? Die Frage dürfte jetzt im Moment zumindest geklärt sein. Es ist halt einfach der Vorteil. Kirk Cousins hat ein relativ gefährliches Spiel gespielt. Das darf man halt auch nicht vergessen. Er hat auf sich selbst gesetzt, hat von einer Jahr-zu-Jahr-Basis quasi aus agiert, hat sich wieder franchisen lassen. Dadurch bekommt er natürlich Top-Dollar. Das ist der große Vorteil. Der große Nachteil dabei ist, was passiert, wenn er sich in einem Jahr verletzt, wenn er sich einen Kreuzbandriss holt oder sonst irgendwie was, Spiele pausiert, das senkt definitiv seinen Marktwert. Und was ist, wenn er halt einfach suckt in der Zeit? Ne? Das sind so die Probleme, die dabei auftreten, weswegen viele Spieler dazu tendieren, einen Langzeitdeal anzugehen. Und er hat es halt nicht gemacht. Woran das jetzt schlussendlich lag, ob das jetzt eher daran lag, dass er sich mit Washington nicht einigen konnte auf einen gescheiten Vertrag oder dass er sich schlecht behandelt gefühlt hat, was bei der ganzen Kurt-Geschichte, die dort abgelaufen ist, ja auch durchaus vorstellbar ist. Aber generell kann man sagen, er hat auf sich gesetzt und er hat gewonnen dadurch. Also er hat jetzt sich mehr oder weniger das beste Team, was gerade nach einem Quarterback sucht, aussuchen können. Also mit den Vikings hat er ein Team, mit dem er absolut ein Super Bowl-Contender ist. Und gleichzeitig hat er auch noch mehr oder weniger ziemlich viel Geld bekommen, also viel mehr Geld. Ja, hätte er bei den Jets wahrscheinlich jetzt zum Beispiel auch nicht bekommen können.
Nee, ich denke auch. Also die Jets hatten natürlich, obwohl sie das meiste Salary Cap momentan haben und dementsprechend natürlich auch einen dicken Vertrag anbieten könnten, haben die Jets einfach das Problem, dass sie einen Kader haben, der einfach bei weitem noch nicht ready ist, nicht einmal für die Playoffs, nicht einmal für die Division. Das heißt, nach New York zu gehen, um dann zweimal im Jahr gegen die Patriots unterzugehen und dann am Ende eine 7-9 Saison zu spielen und dann sich eben zu verletzen. Die Gefahr ist einfach in New York viel größer und deswegen natürlich für die Karriere insgesamt nicht unbedingt förderlich. Und Cousins hat mit Sicherheit gesehen, was die Vikings geschafft haben mit zwei, wenn man so will, Backup-Quarterbacks und zuletzt eben mit Case Keenum, über den wir gleich auch noch kurz sprechen werden. Und hat dann eben gesehen, okay, mit dem Team, da kann ich mir auch mal ein schlechtes Viertel erlauben oder auch mal eine schlechte Halbzeit erlauben, weil selbst mit dem Team können wir es schaffen. Und ich bin auch nicht unbedingt in so einer extrem starken Division, auch wenn man jetzt zum Beispiel denkt, Arizona war auch noch im Rennen. Wir sehen mittlerweile, was in San Francisco und vor allen Dingen bei den LA Rams los ist. Das heißt, das sind Divisions, da willst du jetzt auch nicht unbedingt reinrutschen. Und so hast du jetzt im Grunde genommen die Möglichkeit, mit gegen Aaron Rodgers dich zu beweisen, um die NFC North zu gewinnen. Und von daher hat Cousins da natürlich alles richtig gemacht. Ne?
Ja, ist schon interessant, dass man mittlerweile sagt, die NFC North ist nicht mehr so eine krasse Division. Ne? Aber es ist nicht so ganz einfach. Also die Lions sind gerade mitten im Umbruch. Da weiß man auch nicht genau, was da passiert, wie der Matt Patricia quasi das Team auffangen kann. Gleichzeitig ist, was ist Dan Quinn? Ist das richtig? Ist doch der General Manager, ne?
Ja.
Ja, der ist jetzt auch erst seit einem Jahr, glaube ich, da. Oder seit einem Jahr oder seit zwei Jahren. Also hat jetzt auch noch nicht so viel Zeit gehabt, seine Vision für das Team umzusetzen. Dementsprechend, ist das natürlich noch nicht so eine sichere Gefahr, sag ich mal. Aber es ist eine mögliche Gefahr für Cousins und die Vikings. Die Packers sind natürlich der jährliche Favorit, den man da niederschreiben muss. Es ist vielleicht nicht die stärkste Division, aber auch keine schwache Division, aber du hast schon recht, also es ist natürlich doch deutlich attraktiver.
Genau, also wie gesagt, Kirk Cousins hat den Vertrag bekommen von den Minnesota Vikings, beziehungsweise den wird er unterschreiben, das ist jetzt noch nicht ganz offiziell, aber mittlerweile wissen wir, wenn das gewisse Quellen berichten, dass wir dem dann Glauben schenken dürfen. Wie gesagt, 86 Millionen garantiert über drei Jahre, komplett garantierter Vertrag für Kirk Cousins in einem Team, das schon letztes Jahr kurz vor dem Super Bowl stand und sich jetzt eben auf einer der wichtigsten Positionen überhaupt im Sport nochmal signifikant verstärkt hat mit Kirk Cousins. Und da sind wir natürlich alle gespannt, wie die Vikings nächste Saison abschneiden werden. Der Domino-Effekt dahinter ist natürlich auch, dass gestern kam das Ganze raus, Case Keenum wahrscheinlich zu den Denver Broncos gehen wird. Und der weitere Domino-Effekt ist, dass Teddy Bridgewater jetzt mit den New York Jets in Verbindung gebracht wird, die natürlich auch nochmal einen Quarterback brauchen. Das heißt, was mit Sam Bradford ist, weiß ich jetzt noch nicht. Oder gibt es da auch schon Neueres oder Infos?
Ja, nee, das habe ich mich auch gefragt. Warum quasi Sam Bradford irgendwie nicht irgendwo bei einem verzweifelten Team so als Starter gehandelt wird. Das Problem mit Bradford ist halt diese Injury, also die Verletzungsanfälligkeit. Ja. Von der Qualität her, das hat man ja im letzten Jahr gesehen bei den Vikings, das erste Spiel, das er gemacht hat, das war ja überragend.
Definitiv,
nur
ja.
Hat er aber halt er hat diese chronischen Knieprobleme, ne?
Genau, also er auch, es ist schon paradox, wenn man überlegt, dass Teddy Bridgewater jetzt als gesünderer Quarterback gesehen wird, der im Grunde genommen fast sein Knie verloren hat, im übertragenen Sinne. Aber man sagt eben, okay, das war die einzige Verletzung, die er hatte. Und wenn er davon zurückkommt, könnte er gesund bleiben. Bei Sam Bradford ist es so, dass er eigentlich im Grunde genommen, seitdem er als Rookie zu den St. Louis Rams gekommen ist, keine Saison wirklich durchgespielt hat, ohne das ein oder andere Mal aussetzen zu müssen. Und das ist natürlich immer ein rotes Tuch, gerade wenn es um die Quarterback-Situation geht.
Ja. Ja, für die Jets, du hast es gerade schon angesprochen, dass die an Bridgewater dran sind. Das ist auch eine etwas skurrilere Position. Ne? Also die Jets haben jetzt echt so viel Cap-Space, dass man sich wirklich fragen könnte, okay, was machen sie damit? Und ja, so ein bisschen hat man das Gefühl, dass die Quality-Options, die Leute, für die man wirklich jetzt Geld ausgeben wollte, weg sind. Ne? Was macht man dann jetzt? Ne?
Ja, im Grunde genommen sind die Optionen sind weg und jetzt geht es natürlich darum, ja, im Grunde genommen ein bisschen drauf zu zahlen für die es eigentlich nicht mehr ganz so wert sind, beziehungsweise es ist vielleicht auch gemein, aber zumindest für die Spieler, die nicht unbedingt so einen hohen Wert haben, denn für die wird jetzt natürlich drauf gezahlt, denn man hat sonst nichts anderes mehr. Wir, wie gesagt, morgen geht die Liga los, der Start der Liga, das heißt, ab dann werden wird es einige Cuts geben, es werden dann die ersten Free Agents gesigned. Und da ist, wie gesagt, nicht mehr viel zu holen. Wir gucken uns das nachher auch nochmal an. Aber ja, du sagst es so schön, die Könige auf den jeweiligen Positionen, haben sie jetzt schon ein neues Refugium gefunden.
Ja, das kann man so sagen. Ich habe mir gerade mal hier eine Top-Liste der Free Agents mal angeschaut. Und von den Top 10 ist tatsächlich nur noch, jetzt habe ich da drüber hinweggescrollt, Entschuldigung bitte, Sheldon Richardson frei, der ja auch nicht ganz ohne rote Flaggen kommt.
Warum sollte er zurückgehen zu den Jets?
Ja, das stimmt natürlich. Malcolm Butler hätten wir noch als Cornerback, auch nicht ohne rote Flaggen. Ne? Wir wissen immer noch nicht so richtig, warum er im Super Bowl ausgesessen hat, ob das jetzt tatsächlich, wie Bill Belichick behauptet, eine reine sportliche Entscheidung war oder ob das nicht doch eher in irgendwas Disziplinarisches einzuordnen ist. Das weiß man immer noch nicht. Er wird übrigens relativ viel mit den Lions gerade in Verbindung gebracht, was ja auch auf einer Seite naheliegend ist, auf der anderen Seite auch wieder nicht, weil Matt Patricia war ja der Defensive Coordinator und der wird wahrscheinlich auch eine Stimme gehabt haben in der Entscheidung, Malcolm Butler zu spielen oder nicht. Und Tremaine Johnson hätten wir noch. Das ist, für die Jets ist
Jimmy Graham, wenn er nicht zurückgeht nach New Orleans, ist so der nächste Name. Auf jeden Fall auch eine Position, auf der die Jets Nachholbedarf haben, der Tight-End-Position, auch wenn Perrin Jenkins letzte Saison wirklich ganz gut gespielt hat.
Der ist schon relativ sicher weg. Ich habe mir leider nicht notiert, wo, weil er mir als Name jetzt nicht groß genug war für unseren Podcast, aber hat, glaube ich, einen 8-Millionen-Vertrag für 2 Jahre bekommen, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte. Ich weiß nur nicht mehr, wo.
Siehst du, okay, dann ist das bei mir im Fieberwahn untergegangen, bitte ich entschuldigen. dann müssen wir auch drüber sprechen. Auch das ist heute passiert. Der Kirk Cousins-Sache ist der nächste Quarterback im Grunde genommen gar nicht erst auf den Markt gekommen. Drew Brees bleibt bei den New Orleans Saints. 2 Jahre, 50 Millionen Vertrag, davon 27 garantiert. Ich glaube, um die 25 Millionen bekommt er im ersten Jahr, wenn ich das richtig verstanden habe. Ein relativ großer Hometown-Discount, wie man so schön sagt.
Ja, erstaunlich, weil Drew Brees das bis jetzt eher nicht so gemacht hat. Er ist selber, ich weiß nicht genau die Position, die er hat, aber er ist Spielervertreter in der NFLPA, in der NFL Players Association, sprich er ist relativ engagiert, wenn man so möchte, in der Gewerkschaft. Und hat dementsprechend in der Vergangenheit das auf seine Kappe genommen, so jeden Cent rauszudrücken, könnte man sagen. Also das soll man jetzt nicht wörtlich nehmen. Also, aber der hat schon einen harten Verhandlungskampf da immer geführt, um halt für die anderen Spieler in der Liga so ein beispielhaft voranzugehen, zum einen, und zum anderen auch natürlich das Level der Gehälter hochzuziehen. Das ist so die Idee dahinter, dass er jetzt in seinem vermeintlich letzten Vertrag diesen Hometown-Discount gewährt, kann man schon nachvollziehen. Das ist, vielleicht sagt er sich, okay, gut, jetzt muss man irgendwie die Ideologie dann in dem Moment beiseite lassen. Ich kann jetzt auch sowieso auch vielleicht nicht mehr so viel machen und will vielleicht nochmal einen Super Bowl-Run hinlegen oder einen tiefen Playoff-Run, sodass man das da in dem Moment dann vielleicht auch ganz gut verstehen kann.
Ja, wahrscheinlich. Zumindest hat er sich auch gedacht, dass so wie es einige Quarterbacks dann zum Ende ihrer Karriere machen, denn er ist jetzt, glaube ich, 39 oder wird 39, die Chance mit diesem Team, was jetzt letztes Jahr ähnlich wie die Vikings eben im Grunde genommen ganz nah am Super Bowl dran war, die Chance ist jetzt da, wenn man dieses extrem starke junge Team nochmal ein bisschen füttern kann, vielleicht nochmal ein bisschen Gehaltsspielraum dem ganzen dem Team schenkt, damit sie in diesem Jahr vielleicht noch aggressiver werden können, Jimmy Graham vielleicht doch zurückholen können. Das sind natürlich alles Überlegungen, die Drew Brees dann dem Super Bowl-Sieg näher bringen, und dafür verzichtet er dann ganz gönnerhaft auf die 2-3 Millionen, die er, oder vielleicht sogar auch mehr, die er dem aus dem Vertrag dieses Jahr dann eben nicht rausquetscht.
Ja, ich meine, das ist ja generell so eine Sache, wo ich immer so ein bisschen Schwierigkeiten habe, mich da reinzufühlen in die Spieler beziehungsweise die das Spieler-Agenten-Verhältnis, weil die Agenten ja das im Prinzip aushandeln und die Agenten natürlich die sind, die die Spieler dazu pushen, so viel Geld wie möglich rauszuholen, weil das zum einen mehr Geld für sie bedeutet und zum anderen auch mehr Werbung, die sie machen können, um ihre eigene Agentenmarke quasi zu stärken.
Ja klar, aber jemand, wenn du Agent bist, beziehungsweise das ist ja ein größeres Konsortium auch bei Drew Brees, was dahinter steht, wenn Drew Brees sagt, Leute, ein bisschen mit der Handbremse dieses Mal, dann werden die sich natürlich auch nicht gegen ihn stellen, sondern weil sie wollen ihn natürlich auch als Aushängeschild behalten und jetzt nicht irgendwie dann ein Beef riskieren mit dem eigenen Spieler, den sie vertreten. Insofern, ja, für beide Seiten, also wie gesagt, die Saints-Fans können sich glücklich schätzen, dass es auf jeden Fall ein guter Tag ist, ein gutes Zeichen für das Team. Das ist ein gutes Zeichen, dass Drew Brees auf jeden Fall sich noch 2 Jahre bei den Saints mindestens mal gönnt. Taysom Hill ist ja der, gerade in der letzten Saison aufgekommen, Quarterback, der hinter Drew Brees noch weiter hochgezogen werden soll, von dem intern bei den Saints sehr, sehr viel gehalten wird. Der Spieler, der euch vielleicht mal aufgefallen ist, der interessanterweise als Backup-Quarterback sehr viel Special Teams gespielt hat, als ein sehr, sehr guter Special Teams-Player, also er hat unglaublichen Speed, den er mitbringt und hat da wirklich für sehr viel Furore gesorgt im Special Team letztes Jahr für die Saints.
Hat er nicht sogar ein Field Goal geblockt, wenn ich mich da, oder ein Punt geblockt? Irgendwie was war da auf jeden Fall.
Ja, der hatte auf jeden Fall einen Block, der hatte einige Tackles, also war schon fast so besser Special Teams Player in dem zumindest über einige Spiele, hat nicht jedes Spiel gespielt, aber in einigen Spielen hat er gespielt im Special Team und war da extrem stark. Also ihm gehört wohl die Zukunft und man sagt eben, okay, das ist wohl vielleicht der letzte Vertrag für Kirk Cousins für Drew Brees bei den Saints. Und in den 2 Jahren können sie Hill eben nach oben ziehen und ihn zum nächsten Starter machen. Genau. So, das waren im Grunde genommen die beiden großen Quarterback-Namen, wobei, wie gesagt, dass Drew Brees, dass die Free Agency hitten würde, also hinkommen würde, das war relativ, nicht so ganz so wahrscheinlich, obwohl es so ein paar Gerüchte gab in den letzten Tagen, aber dass er bei den Saints bleibt, das war relativ logisch dann. Bevor wir weitergehen, Christian, vielleicht mal so ein kurzer Break, kurzer Einspieler insofern, als dass diese letzten Tage ja extrem waren, was die Trades angeht. Wir haben das so noch nie erlebt. Im Grunde genommen besteht die NFL daraus, dass eben über den Draft und dann in der Free Agency eben Spieler geholt werden und Spieler losgelassen werden. Jetzt haben wir es mittlerweile so, dass in der NFL mehr und mehr über die Trades gearbeitet wird, weil Teams eben deutlich mehr Geld auch zur Verfügung haben. Der Salary Cap steigt jedes Jahr an, immer gute 10 Millionen, 11 Millionen und die Spielergehälter entwickeln sich etwas langsamer. Das heißt, die könnte man, aber es ist nicht unbedingt so gewollt, sie ähnlich schnell anheben zu wollen. Das führt dazu, dass wir mehr und mehr Trades haben. Insgesamt ist es natürlich interessant für Fans und Kommentatoren beziehungsweise alle in den Medien sich befindenden Leute und natürlich auch für uns. Was hältst du von dieser Entwicklung?
Ja, es ist zum einen spaßig. Also das kann man nicht anders sagen. Wenn wir das anschauen, ich weiß es immer noch nicht wieder ganz auf dem Schirm. Ich habe irgendwas rausgetweetet mit, wir haben jetzt 13 Trades, Fragezeichen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber so um die 13 Trades müssten das gewesen sein, bevor das Liga-Jahr offiziell morgen dann um 20 Uhr unserer Zeit? Nee, 22 Uhr unserer Zeit beginnt, genau. Die haben gerade Zeitumstellung gehabt in den USA. Das heißt, es müsste um 21 Uhr unserer Zeit beginnen. Haha. Aber ja gut, das ist jetzt vielleicht auch nicht so relevant für euch, fiel mir nur gerade am Rande ein. Es ist spektakulär. Das kann man nicht anders sagen. Es ist aber gleichzeitig auch ein großes Problem, weil ich habe es jetzt leider noch nicht nachprüfen können. Ich hatte mir das mal überlegt, das wäre vielleicht so für so ein Feature eine Idee gewesen. Jetzt habe ich aber dann noch einige Artikel gesehen, die sich mit einem ähnlichen Thema beschäftigen im englischsprachigen Raum. Da habe ich dann nicht mehr so das Interesse daran gehabt, selber was zu schreiben, weil ich habe dann noch mal so ein bisschen Bock auf so Originalität da drin. Und dann, ja, ich fühle mich dann immer so kacke, wenn ich einfach nur abschreibe. Ne? Es ist zwar relativ üblich, gerade jetzt hier im deutschen Bereich, dass da ja nicht so viel, lassen wir das.
Okay, bevor wir noch eine Gegenstellung schreiben müssen, lassen wir das lieber.
Ach ja, nee, das ist ja auch okay. Ich meine, das ist der deutsche Markt ist da ja auch gar nicht so weit ausgeprägt, dass sich da Leute mit solchen Dingen zeitlich, finanziell überhaupt aufhalten können. Das ist schon voll in Ordnung. Ja. Aber wie gesagt, die Sache ist die Spielergehälter steigen meines Erachtens nicht in der Höhe an, wie das Cap ansteigt. Dementsprechend resultiert dann daraus zum einen, dass die Salary Cap Räume halt zu groß werden und dementsprechend gibt es halt kaum noch so Spieler, die bei Teams gut spielen, die Teams auch überzeugen, aber wo die Teams dann so in so Nöten sind und sagen können, okay, den können wir nicht resignen, weil uns das Geld fehlt. Und dementsprechend wird die Free Agency immer schlechter. Das ist, ich glaube, 2015 ist mir das zum ersten Mal aufgefallen, dass es halt echt mager wurde. Und das hat sich seitdem eigentlich zunehmend immer weiter verschlechtert, dass die Free Agency relativ dünn ist. Vielleicht könnte man sagen, dass Damakin Su so der letzte krasse Spieler war, also ja, und vielleicht noch Peyton Manning, aber das war auch ein relativ spezieller Fall. Dementsprechend führt es natürlich zwangsläufig zu mehr Trades, weil die Teams haben nach wie vor ihre Bedürfnisse, ihre Stellen, die sie flicken müssen. Und das muss man dann halt über Trades oder über den Draft angehen, was halt für Beobachter schon interessant ist. Was aber für die NFL, PA und die Spieler selber und auch für die Agenten dann schlussendlich ein Problem sein dürfte, weil die natürlich auch das Interesse haben, dass das Salary Cap, wenn das Salary Cap ansteigt, dass die Gehälter dann auch ansteigen. Ne? Und da ist dann so natürlich eine Möglichkeit, im nächsten CBA dann darauf zu gehen, dass dann Spielergehälter mehr prozentual ans Cap quasi gebündelt werden. Ne?
Ja. Oder eben auch die, wie es jetzt bei Kirk Cousins ist, eben mehr Garantien ausgeschüttet werden für die Spieler. So dass es eben auch ein bisschen schwieriger wird, einen Spieler zu traden aufgrund seines Vertrages, den er noch hat bei einem Team, einen Spieler rauszuschmeißen. All das würde ich mir so ein bisschen wünschen, weil das Problem natürlich auch bei den, ich finde es auch spannend, die Trades und dass das Handy auf einmal nicht mehr stillsteht, weil du an einem Tag 3-4 große Namen hast, die auf einmal getauscht werden. Das ist natürlich toll, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch schwierig für Spieler, denn die Spieler verdienen insgesamt in der NFL, wir haben das häufig schon besprochen, vergleichsweise wenig im Durchschnitt und die Verträge sind jetzt ja schon so drauf, also 5-Jahres-Verträge sind im Grunde genommen schon jetzt ja darauf ausgelegt, dass sie im Grunde genommen keine 5 Jahre andauern werden, sondern eben früher schon den Teams die Möglichkeit gegeben wird, sich vom Spieler zu trennen. Durch Trades wird das Ganze natürlich noch mehr aufgerüttelt und Spieler haben noch weniger die Möglichkeit, im Grunde genommen auch ein bisschen zu planen. Mhm. Quasi mit der Familie und so weiter und so fort. Also so ein perfektes Beispiel ist immer im Grunde genommen Danny Amendola beispielsweise bei den Patriots, der offensichtlich sich selber und seine Familie eben gerne da hat, wo er sie hat und deswegen im Grunde genommen jedes Jahr obwohl er nicht unbedingt schlecht spielt, abgesehen jetzt mal von den Verletzungen, im Grunde genommen immer weniger bekommt, dadurch, dass er eben sagt, ich nehme auch weniger, nur damit ich bleiben kann und nicht auf einmal schon wieder von der Ostküste auf einmal wieder an die Westküste gerutscht geschickt werde und vielleicht nach 6-7 Monaten aus der Westküste dann nach Florida geschickt werde und so weiter und so fort. Also dieses, das ist für mich so ein bisschen ein Problem, dass die Teams natürlich, beziehungsweise die Spieler einfach nicht planen können.
Ja, ich befürchte, diese Planungssicherheit, die wird auch nicht durch Garantien erhöht werden. Also nur insofern, dass sie nicht gecuttet werden, aber tradebar sind sie dann ja immer noch. Es sei denn, es sind halt Garantien, die über den Signing-Bonus sehr hoch ausfallen. Das kann man natürlich als Spieler auch durchhandeln. Das wird natürlich aber ein GM noch weniger gerne machen möchten. Gleichzeitig ist es auch so, dass jeder Spieler kann einen 2-3-Jahres-Vertrag unterschreiben und auch volle Garantien aushandeln. Gleichzeitig lässt er dann aber halt viel potenzielles Geld auf dem Tisch. Und wenn es dann heißt, okay, willst du einen 3-Jahres-Vertrag als Wide Receiver mit einem Volumen von 10 Millionen unterschreiben? Nehmen wir jetzt mal Robinson als Vergleich dafür mit 10 Millionen garantiert oder möchtest du einen 3-Jahres-Vertrag mit 14 Millionen, wo die Hälfte Pi mal Daumen garantiert ist, unterschreiben? das ist natürlich dann, ja, da werden dann häufig die Augen, glaube ich, auch größer und man sagt sich, ja gut, das Geld verdiene ich sowieso, überschätzt sich dann oder ist vielleicht dann nicht ganz realistisch in dem Moment mit sich selber und entscheidet sich dann dafür.
Ja, definitiv. Du sprichst es an, wir müssen auf jeden Fall noch ein paar weitere News beziehungsweise Namen aufarbeiten, die jetzt in den letzten Tagen ja die Nachrichten in der NFL-Welt bestimmt haben. Ein weiterer großer Name nach den beiden Quarterbacks ist auf jeden Fall Ndamukong Suh, der Defensive Tackle, der noch Miami Dolphins. Die Gerüchte sind beziehungsweise ja eigentlich schon zu Bestätigungen geworden, dass die Miami Dolphins Ndamukong Suh rausschmeißen werden. Und zwar sobald das Liga-Jahr öffnet morgen und das Ganze dann mit der Post-June 1. Wie nennt
Designation.
Man? Designation, genau.
Designation,
sorry. Christian, das Ganze hat natürlich einen Salary Cap Hintergrund für die Miami Dolphins, denn sie können quasi etwas nicht unbedingt sparen, aber in die Länge ziehen. Vielleicht erklärst du es nochmal für alle, die nicht genau wissen, was diese Post-June 1 Designation ist.
Ja, erstmal die das Dead Money, wenn Suh quasi jetzt gecuttet wird, liegt bei 22,2 ja. Millionen, genau. Und ein effektives Ersparnis von knapp 4 Millionen. Dieses Dead Money kann man quasi aufsplitten auf dieses Jahr und auf das nächste Jahr. Das kann man machen. Man hat, glaube ich, zweimal die Möglichkeit, einen Spieler mit diesem sogenannten June 1 Cut Designation, so müsste es, glaube ich, offiziell heißen, zu versehen. Das heißt, man cuttet den Spieler und behält das Gehalt quasi so, also seine Salary Cap Nummer so in den Büchern, als wenn der Spieler noch im Kader wäre, ist er aber praktisch nicht. Und nach dem 1. Juni ist es dann so quasi, dass dann das Dead Money aus dem Jahr für das Jahr läuft und das restliche Dead Money, quasi das noch hinten ansteht in 2019, 2020, 2021 eventuell, das ist jetzt bei Suh nicht der Fall, das wird dann erst im nächsten Jahr drauf auf das Cap fallen. Dementsprechend hat man sich so ein Jahr Ruhe erkauft, das machen Teams tendenziell ganz gerne mal, dass sie halt totes Geld und sowieso und Boni und so weiter nach hinten schieben, weil die sich sagen, was sind das nämlich die Probleme von morgen.
Ja, genau. Also es sind, wie gesagt, Gelder, die Miami Dolphins Ndamukong Suh auf jeden Fall noch schulden, denn das sind Garantien aus seinem Vertrag, über die wir jetzt heute schon mehrmals gesprochen haben. Das heißt, das Geld steht ihm zu, das müssen sie ihm bezahlen. Und wie gesagt, durch diesen kleinen Kniff können sie das Ganze jetzt auf 2 Jahre strecken. Das heißt, für dieses Jahr wird er ihnen mit 9 Millionen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in den Büchern stehen. Und in dem nächsten Jahr dann für 13, was natürlich, es ist ein extremer Wert, extrem hoch für einen Spieler, der für dich dann schon 2 Jahre nicht mehr spielt. Aber gut, sie haben den Deal damals gemacht mit Ndamukong Suh und er hat das gut verhandelt, beziehungsweise seine Agenten, beziehungsweise er ist ja selber auch relativ firm da drin in dem Ganzen. Und jetzt macht er sich auf den Weg und du hast es mir gesagt, Christian, er hat gestern schon aus Seattle getwittert, dass er da wohl unterwegs sei und würde natürlich 1A reinpassen in die D-Line der Seahawks.
Wirkt jetzt im Moment nicht mehr so, als wenn es so wahrscheinlich ist, wie es gestern Abend war, weil wir keine weiteren Informationen dazu bekommen haben. In der Regel ist es dann schon so, dass dann schon irgendwelche Nummern rausgeleakt werden oder dass halt schon gesagt wird, okay, es wird erwartet, dass er dort unterschreibt. Aber Seattle, ja, die haben ja jetzt ein bisschen das Haus aufgeräumt und müssen dann natürlich auch dementsprechend wieder mal zusehen, dass sie vielleicht ein bisschen was Neues nachholen und vielleicht auch vor allen Dingen die Fans ein bisschen ruhig zu stellen, weil Richard Sherman, da werden wir gleich auch noch drauf kommen, ist weg. Und auch noch so einiges anderes in der Legion of Boom. Ist vor dem Aus, wie man auch immer das nennen will.
Ja, es ist schwierig.
Es ist genauso wie die Diskussion, was ist das Team der Dekade und das ist so alles, soll jeder nennen, wie er es gerne nennen möchte.
Ist Tom Brady der beste Quarterback aller Zeiten?
Ja. Vielleicht, weiß ich nicht.
Genau, also solche Fragen über Fragen auf jeden Fall. Genau, Ndamukong Suh wird die Dolphins verlassen, wird jetzt, wie gesagt, in der Free Agency auf jeden Fall ein sehr, sehr heiß umworbener Spieler. Wir können aber davon ausgehen, dass er spätestens bis zum Wochenende schon einen neuen Vertrag haben wird. Denn so ein Spieler wird selten so lange auf der Free Agency unterwegs sein. Ob er dann nochmal so einen flashy Vertrag bekommt, wie von den Dolphins, davon können wir ausgehen, dass dem wahrscheinlich nicht so sein wird. Obwohl er jetzt nicht schlecht gespielt hat, ist sein Wert in meinen Augen schon so ein bisschen gefallen im Vergleich zu dem Zeitpunkt, als er damals diesen großen Vertrag
Er hat ja quasi 20 Millionen Dollar pro Jahr bekommen, ne? Also man kann so, denke ich mal, so um die 15 Millionen könnte ich mir gut vorstellen bei ihm, so in einem Average per Year. Je nachdem, wie sich der Vertrag dann gestaltet, wie lange ist, wie viele Garantien drin sind, aber so 15 Millionen, das hört sich nach einer guten Messlatte an.
Ja. Genau, Christian hat es angesprochen, die Fans der Seahawks vielleicht etwas geschädigt in den jetzt vergangenen Tagen und momentan und fragen sich, was ist aus dem großartigen Team geworden, mit dem wir den Super Bowl fast zweimal gewonnen hätten, wäre da nicht Malcolm Butler gewesen. Wie gesagt, Richard Sherman können wir gleich drüber sprechen. Bleiben wir vielleicht aber erstmal bei der D-Line. Michael Bennett, auch einer dieser, ja, nicht komplett überraschenden Trades, aber schon einen, der mich schon so ein bisschen gefesselt hatte. Bin ich irgendwie wach geworden aus so einem kleinen Fiebertraum und habe dann gesehen, Michael Bennett getradet und konnte irgendwie das Team nicht so richtig erkennen, musste mir dann nochmal zweimal durch die Augen reiben und es sind wirklich die Philadelphia Eagles, von denen wir gedacht haben, dass sie Schwierigkeiten haben werden, großartig Spieler zu verpflichten aufgrund ihrer Salary Cap Situation, die ja extremst angespannt ist, fast so wie der amerikanische Haushalt so ungefähr bei den Eagles. Aber sie haben es geschafft, wie gesagt, in dieser Line, in der Fletcher Cox und Graham sind, da rutscht jetzt auch noch Michael Bennett rein, einer der in meinen Augen besten Defensive End/Defensive Tackle in den letzten Jahren, der wirklich gezeigt hat, dass man auch ohne Schulterpolster extrem guten Football spielen kann.
Ja, das ist schon, das war ein guter Trade, ne? Kann man nicht anders sagen.
Also ja, verdammt Prinzip, guter Trade.
Für mehr oder weniger gar nichts. Kann man wohl so sagen, ne? 5-Runden-Pick und Marcus Johnson bekommen und dafür einen 7-Runden-Pick und Bennett abgegeben. Das ist jetzt nicht wirklich viel. Das ist mehr oder weniger wohl, ich habe auch eine Stimme gehört, dass sie seine Stimme aus dem Locker-Room raushaben wollten, also sprich, dass sie nicht so ganz einverstanden waren mit seinen Äußerungen und seiner Leadership, wie es dann immer so schön heißt. Ist auf jeden Fall so, dass er einer der besten Spieler in den letzten, seit 2013 oder so ist. Also hat irgendwie, ich glaube, auch die meisten Hurries gehabt, abgesehen von J.J. Watt und Carlos Dunlap in dieser Zeit. Das ist eine Hausnummer. Die Frage ist, ja, wie kann er da jetzt noch dran anknüpfen? Ich glaube, er ist jetzt, wie alt er ist? 33 oder so?
Könnte sein, könnte auch 31, 32 sein. Ja, doch.
Ja. Ab 85, ist aus meinem Jahrgang. Guck, der ist sogar 15 Tage jünger als ich.
Ah, siehst du?
Und, nee, das stimmt auch nicht.
Liegt das daran, dass du jetzt deinen Geburtstag vercheckt hast oder den von Michael Bennett?
Ich habe falsch gerechnet.
Achso, okay. Das kommt auch nicht.
Doch, wenn ich überschlage, schon. Also überschlagen kann ich gut, genau, rechnen schnell nicht so gut.
Okay. Das ist gut. Ja, okay, aber
ja, also,
klar, das ist extrem gut. Was ich auf jeden Fall von dir noch wissen will, wie schaffen die Eagles das, weil im Grunde muss man ja wirklich sagen, sie sind ein absoluter Gewinner von diesem Trade. Klar, ich weiß nicht, was Bennett mit den Seahawks da am Laufen hatte, weswegen sie ihn dann auch gerne losgeworden sind, weil der Wide Receiver, den sie bekommen haben, keine Ahnung, also ich musste wirklich mich ganz doll hart erinnern, den irgendwann mal auf dem Spielfeld gesehen zu haben. Also das ist jetzt kein wirkliches Value, die Draft-Picks, aber wie schaffen es die Eagles, ihn jetzt quasi zu integrieren, vor allen Dingen finanziell?
Also finanziell, also sein Cap ist nicht sonderlich hoch. Ich glaube irgendwie was um die 6 Millionen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das kann man gut integrieren. Sie haben jetzt auch schon eben die ersten Rekonstruktionen durchgegeben. Ich weiß nicht mehr genau, wer das war.
Okay.
Ist auch nicht so wichtig. Haben auf jeden Fall dadurch irgendwie so um die 8 Millionen an Capspace, glaube ich, schon wieder generieren können. Das ist erstmal nicht das Problem. Das Problem ist eher, ja, ich habe so ein bisschen langfristig Sorgen bei den Eagles, weil die doch relativ viel in der Cap-Misere sind. Aber im Moment dieses Jahr können sie noch gut spielen, da müssen sie sich noch nicht so viele Sorgen machen.
Genau, aber dann wird es eben spätestens in 2 Jahren, wenn Carson Wentz dann auch einen Vertrag will, interessant werden. Beziehungsweise stimmt, wenn er das erste Mal anklopft und sagt, hey Leute, coole Quarterbacks wie ich in meiner Klasse, die wollen gerne schon mal ein paar Jahre vor Ende des Rookie-Deals schon mal den nächsten Monstervertrag unterzeichnen, dann wird sich zeigen. Aber vielleicht vielleicht spielen sie auch auf Zeit, weil sie sich denken, das Salary Cap, das wird extrem wachsen.
Ja, das stimmt, das steigt immer weiter. Und wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, ist Wentz ja jetzt noch 3 Jahre unter Vertrag mit der 5. Jahresoption. Ja. Und in dem Jahr da drauf würde der neue CBA dann ja auch schon greifen. Sprich, man könnte, wenn man ganz, ganz risikofreudig ist an Seiten von Philadelphia, natürlich auch auf den neuen CBA warten und hoffen, dass da dann quasi irgendwie mehr Räume geschaffen werden, andere Möglichkeiten sind oder so. Aber das ist natürlich noch sehr weit den Flusslauf hinunter.
Ja, den Flusslauf hinunter auf jeden Fall. Der zweite oder der nächste große Name auf der Liste derer, die jetzt schon vorher getradet wurden, beziehungsweise ein neues Haus gefunden haben, in dem sie wohnen, beziehungsweise das war jetzt absoluter Bullshit, ein neues Team gefunden haben, ist Richard Sherman auch ein Grund, warum du sagtest, dass die Seahawks jetzt ein bisschen was machen müssen, um die eigenen Fans wieder fröhlich zu stimmen? Richard Sherman, einer, der nicht nur durch sein Spiel, sondern vor allen Dingen auch durch seine Aussagen und sein Auftreten, ganz besonders außerhalb des Platzes, immer für sehr, sehr viele gute Sachen dastand, auch für die Fans in Seattle natürlich denen sehr viel gegeben hat. Er hat als sein eigener Agent für sich selber ein neues Team gesucht und hat jetzt auch relativ schnell die San Francisco 49ers gefunden. Und hat sich da einen 3-Jahres-Vertrag sozusagen selbst zur Unterschrift vorgelegt.
Ja, einen ziemlich kuriosen Vertrag, also beziehungsweise ein ziemlich außergewöhnlicher Vertrag ist das. Der ist irgendwie gespickt mit Incentives, also mit irgendwelchen, ich weiß immer noch nicht, wie man das auf Deutsch nennt, Motivationstriggern. Trigger ist auch schon
Boni.
Wieder
Englisch.
Egal. Boni, ja, Bonifikation, stimmt. Ja, du hast recht. Das heißt, wenn er All-Pro wird, kriegt er nochmal mehr Geld. Sehr wenig garantiertes Geld drin und ein sehr teamfreundlicher Vertrag aus meiner Sicht, weil im Prinzip Sherman nach jedem Jahr cutbar ist. Also er kann das gesamte Volumen auf bis zu 12 Millionen anheben. Ist das richtig? Nee, auf bis zu 13 Millionen sogar. Im Schnitt. Aber die 49ers haben im Prinzip in jedem Jahr ein Out und das ist so klassisch gesehen nicht die optimale Vertragsstruktur. Dementsprechend ist es ein bisschen vorsichtig zu sagen. Also meines Erachtens hätte er besser abgeschnitten, wenn er einen Einjahresvertrag unterschrieben hätte, weil er ja im Prinzip auch in diesem Jahr total auf sich selbst wettet. Und wenn er in diesem Jahr All-Pro werden würde, dann würde er im nächsten Jahr dieselbe Möglichkeit haben, nochmal einen besseren Vertrag zu unterschreiben. Und dementsprechend glaube ich schon, dass er da den Fehler gemacht hat, dass er keinen Agenten dabei hatte.
Ja, es sei denn, er setzt wirklich so sehr auf sich und denn er hat ja auch, ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist ihm so im Vertrag geschrieben, dass wenn er eben, wie gesagt, diese Saison, die kommende Saison wirklich derartig gut spielt auf All-Pro-Level, hat er nächstes Jahr einen ungefähr 16 Millionen garantierten Vertrag. Jetzt ist natürlich die Sache, würde er auf dem freien Markt, wenn er quasi nach dieser nächsten Saison auf den Markt rutschen würde, würde er da nicht noch mehr verdienen können oder nicht auf jeden Fall.
Ja, davon gehe ich aus.
Ja, auf jeden Fall, wenn es wirklich so ist, dass er an der West Coast bleiben möchte, ist in Stanford zur Uni gegangen, dann und wirklich diese vielleicht auch so ein bisschen den eigenen Ansporn braucht, vielleicht hat er sich dann diese Incentives wirklich derartig in den Vertrag reingeschrieben und das auch absichtlich gemacht, um eben zu zeigen, dass er es selber noch kann und will. Für uns, glaube ich, in Deutschland immer die so Art Boni-Zahlung, ob das jetzt im Sport ist oder auch generell im Arbeitsleben, relativ ungern gesehen und auch gehört kulturell nicht so sehr zu uns, wie das in Amerika der Fall ist. Ich glaube, da wollen das eben viele selber auch haben. Diesen eigenen Ansporn, was ich nicht wirklich nachvollziehen kann, wenn ich ein Top-Athlet wäre wie Richard Sherman, würde ich logischerweise auch versuchen, mehr mir Garantien zu holen, weil ich mir selber nicht beweisen muss, wie gut ich bin, aber Offensichtlich ist das bei ihm so der Fall. Wie gesagt, er wird die 49ers unterstützen, tatkräftig in der kommenden Saison. Auch da interessant, muss man sagen, dass er hat, beziehungsweise Richard Sherman hat immer verlauten lassen, dass wenn er von den Seahawks weggeht, möchte er schon zu einem Contender gehen, zu einem Team, das die Möglichkeit hat, auch den Super Bowl zu gewinnen. Deswegen wurden natürlich schnell auch die Stimmen groß, dass er auch vielleicht zu den Patriots wechseln könnte. Das macht er jetzt nicht. Man muss wirklich sagen, in meinen Augen sind die 49ers vielleicht noch ein, zwei Jahre davon entfernt, den ganz großen Wurf zu machen. Das heißt, bei einem wirklichen Contender hat er jetzt nicht unterschrieben, ne?
Ja, es ist immer die Frage, was man Contender nennt. Also im weiteren Kreis würde ich die 49ers auch schon, also ich würde die 49ers als, 49ers als möglichen Contender benennen. Das ist so mein Out da. Also ich würde da so ein bisschen vorsichtig formulieren und sagen, klar, die haben die Möglichkeit, in die Playoffs zu kommen. Und wenn man in den Playoffs ist, dann ist man auch ein Contender um den Super Bowl mehr oder weniger.
Ja.
Aber klar, so die sind kein Favorit vor der Saison. Das werden sie nicht sein. Da können sie jetzt wahrscheinlich auch noch machen, was sie wollen. Denke schon, also viel kann da nicht mehr passieren. Aber gleichzeitig hat er, glaube ich, auch in einem Interview mit Peter King gesagt, dass es auch eine Motivation war, zu den 49ers zu gehen, weil diese innerhalb der Division von den Seahawks spielen und er schon so ein paar Rachegefühle gehegt hatte gegen das Team. Also er hat auch ganz klar gesagt, er liebt die Fanbase. Da hat er kein Problem mit, aber er ist fühlt sich persönlich betroffen dadurch, dass er von den Seahawks released wurde, beziehungsweise gecuttet wurde. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das da auch nochmal so ein bisschen Einfluss drauf gespielt hat.
Gut, klar, das könnte natürlich auch sein. Wobei, da gibt es natürlich auch noch einige andere heiße Konkurrenten des Seahawks, Rivalen, zu denen er hätte wechseln können. Aber okay, wie gesagt, wir werden sehen, was Jimmy G mit seinen 49ers unter der Direktion von Kyle Shanahan auf die Beine bringt in der kommenden Saison. Ein Gegner auf jeden Fall, das sind die Los Angeles Rams und die haben im Grunde genommen die ersten Tage absolut bestimmt, beziehungsweise das heißt die ersten Tage, es war ja keine offizielle Zeitrechnung NFL-technisch gesehen, aber auf jeden Fall die letzte Woche haben sie mit ihren Trades die Schlagzeilen dominiert. Ich musste jetzt erstmal nochmal gucken, was sie überhaupt alles nochmal gemacht haben, weil sie ja wirklich extrem aktiv waren. Zusammengefasst kann man sagen, die Rams sehen ein Super Bowl Window ganz offensichtlich und wollen jetzt das Team so ein bisschen mit der Brechstange, hat man den Eindruck, aber es wirkt noch nicht ganz überstürzt, das Team extrem verstärken. Sie haben ja, nachdem Marcus Peters der erste große Aufreger sozusagen der noch nicht begonnenen NFL-Saison war, haben sie jetzt Aqib Talib noch geholt von den Denver Broncos in einem Trade, haben Alec Ogletree, ihren Signal Caller in der Defense, den Middle Linebacker, nach New York geschippt. Und was haben sie noch gemacht?
Robert Quinn zu den Dolphins für einen Viertrunden-Pick. Oder hattest du die gerade schon?
Nee, hatte ich noch nicht.
Ich checke nämlich gerade so nebenbei ein bisschen Twitter und so weiter an, damit wir jetzt nichts Riesenweltliches verpassen hier. Und Aqib Talib.
Genau, und haben sie nicht noch den Tag gelegt auf den LaMarcus Joyner?
Genau.
Den Safety, genau. Das heißt, wo eigentlich auch einige gesagt hatten, der könnte auch neben Trumaine Johnson in die Free Agency rutschen. Der Safety Joyner, der bleibt jetzt also bei den Rams. Das heißt, sie haben jetzt ein extremes Backfield mit Aqib Talib auf der einen, Marcus Peters auf der anderen, Joyner, und das Ganze wird vorne sozusagen gestartet, der die Defensive mit Aaron Donald. Genau, das heißt, sie haben jetzt im Grunde genommen das, was Wade Phillips immer hatte, und weswegen er in meinen Augen immer auch so ein bisschen zu sehr über den Klee gelobt wird mit seinen Defenses. Er hat mal wieder zwei absolute Shutdown-Corner, wie man so schön sagt, zwei Cornerbacks, die One-on-One verteidigen können, was ihm die Möglichkeit bringt, natürlich viel, viel mehr Pressure auf den Quarterback zu bringen, viel mehr Leute sozusagen an die Line of Scrimmage zu bringen. Das heißt, die Rams werden da dementsprechend auch extrem aggressiv in der Defense spielen. Auf der anderen Seite, da kommen wir jetzt vielleicht mal so langsam zu den in meinen Augen großen Überbezahlungen, haben sie jetzt, so sieht es zumindest aus, Sammy Watkins verloren. der zu den Chiefs geht. Und ja, wenn sich alle gefragt haben, warum zahlen die Chiefs Marcus Peters nicht oder warum wollen sie ihn offensichtlich nicht bezahlen, Sammy Watkins bezahlen sie verdammt viel dafür.
Ja, definitiv. Was bekommt er? 3 Jahre, 48 Millionen, 30 Millionen in vollen Garantien. Das ist allein schon prozentual eine ziemlich interessante Geschichte. Auch hier wieder ein 3-Jahres-Vertrag. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass die Spieler vielleicht tatsächlich darauf aus sind zu sagen, okay, ich möchte jetzt nicht einen Vertrag haben, der über die nächste CBA hinausgeht, sondern genau vor der CBA endet. Das ist so ein bisschen, was man sich denken könnte dabei. Sammy Watkins ist auch noch sehr jung. Ich glaube, er wird 27 sein, wenn er den Deal dann ausgespielt hat. Dementsprechend für ihn ist es ein absoluter No-Brainer, ne? Also das ist verdammt viel Kohle, die er da bekommt, für ja eigentlich nicht so viel Leistung bisher in der Liga, ne? Also er wurde an 4. Position, glaube ich, gedraftet vor 5 Jahren dann, ne? Und hat diesen Draftstatus eigentlich nie unter Beweis stellen können, aber offensichtlich ist es so, dass ein hoher Draftstatus in der Free Agency auch noch viel Geld einbringt.
Definitiv. Also wenn man überlegt, dass Sammy Watkins in der letzten Saison nach Cooper Kupp und Robert Woods der 3. Receiver im Grunde genommen war für die Rams, er wirklich nicht den Erwartungen entsprochen hat, dann ist das schon extrem, was er jetzt auf dem offenen Markt sozusagen verdient und was die Chiefs auch bereit sind, ihm zu zahlen. Ähnliches gilt jetzt auch für den nächsten großen Namen auf der Wide Receiver Position, des Allen Robinson, der letzte Saison verletzte Wide Receiver der Jacksonville Jaguars. Er wird wohl zu den Chicago Bears gehen, um da mit Trubisky eine Anspielstation zu liefern, da zusammen dann mit Kevin White das Duo formen. Und auch er hat einen 3-Jahres-Vertrag, glaube ich. Das sind 42 Millionen, also ähnlich, ein bisschen weniger an Garantien, dem wahrscheinlich geschuldet, dass er, wie gesagt, von einer Kreuzbandverletzung zurückkommt. Aber auch das ist natürlich eine unglaubliche Zahl, wenn man das mal vergleicht, generell, was die Receiver auf dem Markt verdienen können, im Gegensatz zu jeder anderen Position, ausgenommen von den Quarterbacks, ist das schon extrem, wenn man sich, wie gesagt, auch die Leistung anguckt.
Ja, definitiv. Ich habe ja auch so einen Tacken Breaking News. Das wäre natürlich nice, wenn wir jetzt Breaking News Sound hätten. Aber Paul Richardson von den Seahawks ist, von ihm wird erwartet, dass er bei den Washington Redskins unterschreibt. Und zwar einen 5-Jahres-Vertrag über 40 Millionen. Das heißt, es wären dann ungefähr 8 Millionen. Wie viel Garantien? 20 Millionen in Garantien. Aber das sind bestimmt nicht volle Garantien, sondern auch wieder diese quatschigen Injury-Garantien, auf die man nicht viel halten kann. Ja, der Wide-Receiver-Markt ist extrem voll und extrem, da passiert viel, viel Geld drin. Vielleicht hat das ja auch ein bisschen damit zu tun, mit genau dem Problem, das ich angesprochen habe, dass die Gehälter zu weit weg sind von den Erhöhungen, die das Cap durchlebt hat, dass da jetzt quasi so eine Überkorrektur gerade läuft. Ich bin da ein bisschen skeptisch und frag mich auch gerade dann aus Sicht der Browns, wenn wir da schon mal so einen kleinen Bogen hinschlagen können, warum Jarvis Landry quasi dann bei den Browns so viel Geld bekommt, wenn man dafür dann auch
Allen Robinson?
Ja, genau. Wenn man den für 14 Millionen haben kann, ne? Das ist so die Frage, die ich mir dabei stelle. Irgendwie ist das so ein bisschen, ja, das kann ich noch nicht so richtig bewerten, was da alles los ist. Da muss ich mir noch ein bisschen Gedanken zu machen. Aber insgesamt ist es so, dass verdammt viel Action am Start ist und ja, die Wide Receiver blown up.
Ja, also es ist auf jeden Fall, es ist wirklich erstaunlich, auch für mich jedes Mal wieder, wie viel Geld den Receivern hinterhergeworfen wird. Da kann man vielleicht jetzt auch noch abschließend sagen, dass der Wide Receiver Mike Evans, das ist vielleicht so ein bisschen untergegangen noch in den letzten Tagen, hat eine Verlängerung bekommen von seinem Team, den Tampa Bay Buccaneers, und zwar über 5 Jahre, 82,5 Millionen, über 55 Millionen in Garantien. Auch das ist eine extreme Zahl, aber ja, das kommt nicht von ungefähr, dass eben Leute wie Odell Beckham sagen, ich möchte nicht nur der bestbezahlte Wide Receiver sein, sondern der bestbezahlte Spieler in der Liga. Sie haben halt natürlich auf der einen Seite die Stats haben sie natürlich Stats, mit denen die leichter natürlich auch zu analysieren sind und leichter zu erkennen sind, wenn du jetzt eben eine 1000-Yard-Season hast, 100 Catches hast und 10 Touchdowns gefangen hast. Das ist etwas natürlich, was du leichter sozusagen in Vertragsverhandlungen mit reinbringen kannst als jetzt Offensive Guard. Was sie dann verdienen, das ist in meinen Augen, entwickelt sich nicht unbedingt zum Positiven, vor allen Dingen insgesamt Vergleich mit anderen Positionen, die wir in der Liga haben. Aber du hast es angesprochen, Jarvis Landry, jetzt hätten wir fast die Browns vergessen bei all dem Tohuwabohu, was sich momentan zeigt. Denn die haben ja nicht nur Jarvis Landry, sondern auch Tyrod Taylor von den Buffalo Bills geholt. Scheinen in Tyrod Taylor auf jeden Fall jemand zu sehen, der ihnen ein paar Siege bringen kann, vielleicht zusammen, beziehungsweise relativ wahrscheinlich zusammen mit einem Rookie-Quarterback in die Saison zu starten. Ja, aber Jarvis Landry, das Geld zu zahlen, was sie ihm zahlen werden, auch das ist natürlich für einen Slot-Receiver über 10 Millionen eine Zahl, die völlig abstrus ist, weil er das einfach nicht wert ist.
Ja, das stimmt. Ich kann mir das Ganze im Prinzip nur so erklären. Also zum einen stehen die Browns immer noch gut da. Die haben immer noch, fünf Picks müssten sie jetzt noch in den ersten drei Runden haben. Zwei in der ersten, zwei in der zweiten. Unter anderem natürlich den 3 in der zweiten. Oh, das ist, ja, okay, dann haben sie sogar 6 Picks, ne?
Also zwei erste und 3 zweite, meine ich.
Ja, stimmt, du hast recht. Genau, und dann natürlich den ersten Pick overall und den vierten Pick overall. Das ist natürlich auch nochmal deutlich, deutlich wertvoll. Also ich glaube, es gibt da verschiedene Möglichkeiten, wie man das berechnen kann. Und ich habe da was gelesen, dass die Browns so viel Draftkapital haben, wie es, ich glaube, in den letzten 25, 30 Jahren, seitdem das so berechnet wird, noch nie gab. Also das ist schon eine besondere Position, die da jetzt innehaben. Und diese Moves sind so ein bisschen Indikator dafür, dass sie nicht nochmal so ein Risiko eingehen können, dass sie nochmal so schlecht abschneiden. Also die müssen jetzt auch, wenn sie jetzt meines Erachtens für Tyrod Taylor echt Geld raushauen, das sind ja auch nochmal 18 Millionen an Capspace, die für ihn raufgehen, müssen dafür sorgen, dass er so ein bisschen, dass die Kurve nach oben geht so insgesamt. Ne? Ja. Und dementsprechend der Move für Landry und dann für Tyrod Taylor, um sicher zu sein, dass man die Leute hat, dass man nicht in der Free Agency quasi ausgebotet wird oder noch zu viel mehr bezahlen muss für die Spieler, eine Art Cleveland Tax zu bezahlen, eine Steuer, kann ich das Ganze schon so ein bisschen nachvollziehen. Bin aber, ja, ich weiß nicht, ich bin kein großer Freund von Tyrod Taylor. Das ist so ein Spieler, der den Ball sehr sicher in der Hand behält, natürlich auch keine Turnover produziert, was natürlich jetzt auch nicht unbedingt schlecht ist, aber gleichzeitig auch nicht so viele große Spielzüge quasi dadurch generieren kann. Und Jarvis Landry ist so ein Spieler, du sagst ihm, gib mir 5 Yards, dann sagt er, ja klar, kein Problem, ich gebe dir 7. Dann sagst du, ja, gib mir 10 Yards, sagt er, ja klar, kein Problem, ich gebe dir 7. Da ändert sich nicht so viel. Ich bin da so ein bisschen skeptisch, aber insgesamt ist mein Ausblick für die Browns immer noch auf mittelfristige Sicht sehr gut. Also ich bin sehr gespannt, was da passiert. Ich bin nach wie vor optimistischer Neufan, also jetzt seit gut einem Jahr, glaube ich, ne, bin ich dabei. Ich bin da doch noch zuversichtlich.
Ja, also ich, wie gesagt, also das Draftkapital, was die Browns haben, das erschlägt mich jetzt zwar von den Zahlen her, aber wenn ich überlege, dass sie dafür 1:31 gespielt haben in den letzten beiden Jahren, ja. Ein Sieg bei 31 Niederlagen, dass sie im Grunde genommen in bereits verschenkten Saisons eben Spieler aufgenommen haben, um Draftkapital anzuhäufen, Verträge übernommen haben, Spielern Geld bezahlt haben, einfach nur, um im Grunde genommen Draftkapital anzuhäufen. Dann finde ich das Ganze jetzt nicht mehr ganz so großartig vom Management her, was die Browns jetzt aber machen, ist natürlich das Einzige, was sie machen können. Sie müssen jetzt All-In gehen, sie müssen jetzt jemanden wie Jarvis Landry holen und klar, auch das, was er bekommt, das ist jetzt keine große Überraschung, aber es ist halt einige Millionen über dem Wert und beziehungsweise einige Millionen über all dem, was Jarvis Landry, glaube ich, sonst bekommen hätte. Für Jarvis Landry ist es jetzt natürlich interessant, denn er verdient gutes Geld. Ob er jetzt ja glücklich wird bei den Browns sportlich gesehen, das weiß ich nicht. Zumindest haben sie jetzt mit ihm und Josh Gordon auf jeden Fall zwei einen sehr, sehr guten und einen guten Receiver in ja, den beiden. Jetzt natürlich die Frage, gehen sie auf im Draft nochmal weiter nach oben, sprich versuchen sie noch an Position 2 zu kommen. Auch das hatte ich jetzt mehrfach gelesen, dass sie eben Teams, beispielsweise dann den Giants, eben die ihre Zweitrunden-Picks anbieten, beispielsweise 2 oder vielleicht auch alle 3, um von Platz 4 auf Platz 2 hochzurutschen.
Um dann QB und Barkley zu draften, oder?
Genau, um dann eben die Sicherheit zu haben, den Quarterback, den sie haben wollen, zu draften, und Shaquon Barkley, den Nummer 1 Spieler überhaupt, den Running Back. Und ja, das wäre natürlich dann der letzte große Move, den die Browns machen können, und dann müssen sie natürlich gewinnen, und dann hilft auch eine 7-9 Saison nicht. Alles, was unter 500 ist, im Grunde genommen, wird den Browns dann nicht helfen, beziehungsweise sozusagen der sportlichen Führung nicht helfen, weil jetzt muss was passieren.
Ja, das ist, ich drafte Running Backs nicht so gerne in der ersten Runde, beziehungsweise ich habe es nicht so gerne, wenn Teams Running Backs so in der ersten Runde draften, weil Running Backs nun mal das berühmte Shelf-Life haben. Also Running Backs sind halt in der Regel nach 5-6 Jahren. Es gibt nur sehr wenige Beispiele von Running Backs, die halt deutlich mehr als ihren Rookie-Deal plus, wenn überhaupt, den ersten neu gesignten Deal überhaupt erfüllen können auf hohem Niveau. Es ist halt einfach so, Running Backs, es ist eine viel Abnutzung dabei, und dementsprechend finde ich, das ist, das bietet halt nicht dieses Value, was ein Quarterback bietet, was ja gut, ein Left Tackle bietet.
Ja, aber du kannst halt nicht drei Quarterbacks draften, ne? Also du musst ja.
Ich würde dann tendenziell sogar auch sagen, okay, warum nicht den vierten Pick noch mal ein paar Spots runtergehen? Also wir haben ja jetzt die Bills, die nachweislich vielleicht nicht, aber sehr wahrscheinlich von Position 11 auch noch weiter höher gehen wollen, um sich ihren Quarterback der Zukunft zu draften. Warum nicht nochmal mit den Bills traden und dann den Viertrunden-Pick gegen den Elfrunden-Pick nochmal zu geben und dann mal gucken, was man dann noch alles so zurückbekommt, ne?
Ja, klar, die Möglichkeit besteht auch. Also ich glaube halt, dass wenn man eben, wenn Barkley wirklich dieses Jahrhunderttalent ist, von dem alle sprechen, dann macht es für mich Sinn, wenn ich mir angucke, dass der Verbleib, der durchschnittliche Lebensdauer in der NFL sowieso nur 3 Jahre sind. Und die Statistik vielleicht zeigt, dass Quarterbacks etwas länger überleben und vielleicht auch ein paar O-Liner länger überleben. Aber ansonsten wird es auf jeder Position schwierig, 5, 6, 7, 8 Jahre auf einem hohen Niveau zu spielen. Dann muss ich sagen, okay, dann bin ich es jetzt mittlerweile auch schon schuldig, zumindest für die nächsten 3 Jahre oder 4 Jahre, mit einem verdammt fantastisch guten Running Back das Maximum raushole aus dem, was ich möglicherweise holen kann. Weil sonst kannst du irgendwann dieses Franchise auch einpacken, wenn du, ja, im Grunde muss ja jetzt in dieser Saison muss jetzt irgendwie eine absolute Knallersaison her.
Ja, das stimmt schon. Also ich bin noch nicht total dagegen, ihn jetzt Barkley dann an 4 zu draften, nochmal hoch zu traden, finde ich schon ein bisschen krass. Dann würde ich halt eher sagen, okay, wie sicher ist man sich mit den Quarterbacks? Vielleicht sind die Browns ja auch so, dass sie sagen, okay, wir haben 3 Quarterbacks, von denen wir mehr oder weniger ähnlich gut überzeugt sind. Dann draften wir an Position 1 Barkley und an Position 4 den Quarterback, der dann noch überbleibt. Das kann man ja auch machen. Gesetzt den Fall, dass sie so eine Einschätzung haben, was eher unwahrscheinlich ist, aber möglich ist es. Man muss mal schauen, wie es da weitergeht. Also das ist, ja, es ist eine spezielle Situation bei den Browns.
Definitiv, ja. Genau, so viel dazu. Ich hatte jetzt gerade noch, beziehungsweise eigentlich haben wir jetzt die großen Namen und die großen Trades soweit besprochen. Es gibt noch so ein paar, wenn ich jetzt nochmal durchgucke, auch zum Thema überbezahlt. Trey Burton, vielleicht erinnert sich der eine oder andere, hat einen Touchdown geworfen im vergangenen Super Bowl. Der dritte Tight End, war das im Grunde genommen nur im Depth Chart im letzten Saison, der Philadelphia Eagles. Der hat einen Vertrag bekommen von den Chicago Bears, die jetzt momentan auch relativ aktiv sind auf dem Markt. 4-Jahres-Vertrag, 32 Millionen. Ja, auch kann man eigentlich nur sagen, dem geschuldet, wie sich momentan das Cap entwickelt.
Ich denke auch. Es ist so ein bisschen interessant, wenn man das in Verbindung mit Rob Gronkowskis Vertrag betrachtet, der ja, ich glaube, ähnlich viel verdient. Ein bisschen mehr vielleicht, glaube ich. Und von der Qualität natürlich ein ganz anderer Spieler ist. Aber da muss man dann halt auch immer betrachten, dass Gronk den Vertrag in 2013, glaube ich, unterschrieben hat. Nee, 2012. Da war das Cap halt noch geringer und dementsprechend, wenn dann sein Vertrag quasi inflationsbereinigt wäre, wäre er natürlich auch deutlich höher. Aber man kann sich schon so ein bisschen darauf gefasst machen, dass da noch irgendwie was bei den Patriots passieren muss mit Rob Gronkowski, der ja, es wird ja berichtet, dass er mit dem Ruhestand liebäugelt. Es wird aber auch gleichzeitig vermutet, dass das eher so ein Vertragspoker ist, dass es daher rührt und nicht wirklich seine echte Einstellung ist. Man muss dann mal gucken, wie es weitergeht, aber es ist schon krass, wenn man sieht, dass Trey Burton 8 Millionen bekommt. Ich lasse das mal so stehen.
Ja, genau. Aber das hat ja auch Martellus Bennett kürzlich erst von den New England Patriots entlassen. Auch relativ schön formuliert, direkt nach seinem Super Bowl-Sieg mit den Patriots gegen die Falcons. Wenn ein Super Bowl-Sieger auf den Markt kommt, dann ist die Chance, dass er überbezahlt wird, nochmal deutlich größer. Bei ihm war es natürlich auch so mit seinem Deal, den er mit den Packers geschlossen hat. Er war relativ schnell da unter Dach und Fach. Hat sich jetzt auch nicht so zum Guten für die Packers so entwickelt, das Ganze. Aber wie gesagt, seine Worte eben, dass gute Spieler gerne überbezahlt werden und eben die, die frisch vom Super Bowl-Sieg kommen, erst recht überbezahlt werden. Das ist natürlich auch bei Trey Burton so ein bisschen der Fall. Christian, hast du noch was aus der Twitter-Welt, was du uns gerne noch mitteilen möchtest oder generell irgendetwas anderes, was du loswerden möchtest?
Ich würde ganz gerne noch zwei Verträge ansprechen, und das ist zwar einmal der Vertrag von Casey Howard, der Cornerback der Chargers, der eine 3 Jahres Extension, also Hayward, eine Verlängerung unterschrieben hat. Hayward, was habe ich gesagt?
Howard.
Oh nee, Hayward. Du hast recht. 3 Jahres Verlängerung für 36 Millionen. Verdammt gutes Signing, verdammt guter Cornerback, ist eine gute Sache für beide Seiten, denke ich. Ja. Und der zweite Vertrag ist natürlich der top-geratete Guard Andrew Norwell, der wohl einen Vertrag in Höhe von 66,5 Millionen Dollar unterschreiben wird bei den Jacksonville Jaguars, ne? Ja, genau, bei den Jacksonville Jaguars, die ihr Team nochmal, ihre Line nochmal ein bisschen verbessern. Ist dann die Frage, ob die dann eher in Richtung Laufspiel gehen wollen oder das wäre natürlich nicht so, ich vermute mal, nicht so erfolgsversprechend.
Sie haben ja auch noch einen Quarterback, der sie fast in den Super Bowl geführt hat. Und
ja, vielleicht spielen sie jetzt auch noch die Wildcat oder so. Nee, und dann hätte ich noch zwei Tipps für die Free Agency für euch da draußen. Und zwar, die Zahlen, die zuerst bei Verträgen rauskommen, sind immer mit Vorsicht zu genießen. Also in der Regel ist es eigentlich fast immer so, dass die ersten Garantien, die rauskommen, das sind nicht die Garantien, das sind die Garantien mit Injury Guarantees oder wenn der Spieler am 5. Ligajahr noch im Roster ist, kriegt er so und so viel Geld garantiert. Das sind Garantien, die nicht so viel Aussagekraft darüber haben, wie sicher ein Spieler langfristig bei dem Team ist. Da muss man immer vorsichtig sein. Das ist das eine. Und das andere dreht jetzt noch nicht völlig durch. Also klar, die erste Welle der Free Agency ist offensichtlich schon voll im Gange. Die Top-Spieler oder zumindest viele Top-Spieler sind schon vom Tisch. Aber es kann sich noch viel tun. Zum einen haben wir noch den Draft, der unheimlich viel Auswirkungen hat auf das Teambuilding. Und dann haben wir noch die sogenannte zweite Welle der Free Agency, die dritte Welle der Free Agency und dann natürlich auch noch mögliche Trades. Also es gibt jetzt noch nicht so Grund dafür aufzustecken und zu sagen, wir haben die Offseason verloren. Und abgesehen davon kann man auch noch dazu sagen, muss man dazu sagen, wenn man die Offseason gewinnt, kann man sich davon keinen Ring kaufen.
Na doch, kann man schon. Kannst du einen Off-Season-Gewinner-Ring kaufen.
Das stimmt, das kannst du machen. Das ist dann,
Also keine
aber
Angst,
der ist nicht so mit Prestige.
Es gibt noch großartige Spieler auf dem Markt. Erst heute wurde Danny Woodhead gecuttet von den Baltimore Ravens.
Einer unserer beiden Favoriten, ne?
Favoriten auf den Titel, weiß ich auch nicht, Shifty kleiner Running Back.
Scatback.
Ja. Also da gibt es noch ein paar, die man vielleicht erstmal nun, oder die euch vielleicht erstmal noch nicht sagen vom Namen her, aber die auf jeden Fall in der Saison einen großen Unterschied machen können. Wir sehen das jedes Jahr immer wieder, dass es nicht unbedingt immer nur die großen Namen sind, die dann die Saison auch beherrschen, sondern häufig auch eben die Spieler aus der zweiten Reihe, die vielleicht beim Team vorher keine große Rolle gespielt haben, dann getradet werden oder auf den Markt kommen und dann eben bei einem anderen Team in einem besseren System für sie persönlich oder einfach, weil es rund läuft, weil sie gesund sind und nicht verletzt sind, eben dem Team deutlich mehr helfen können, als sie es vorher einem Team konnten. Genau. Wir haben auch noch eine kleine Ankündigung zu machen. Wir sind natürlich jetzt am Sonntag wieder für euch da, ganz wie gehabt. Zudem können wir auch noch verraten, dass Christian und ich neben unserer Tätigkeit hier den GFA-Pod, der NFL Tuesday zu produzieren und euch näher zu bringen jede Woche, haben wir natürlich auch ein bisschen, ich sag mal, ein Gespür für die New England Patriots, beziehungsweise das ist das Team, mit dem wir sozusagen in die Liga gestartet sind, damals, als wir angefangen haben, uns exzessiver für den Football zu interessieren. Und die Idee hatten wir schon länger, beziehungsweise hat uns begleitet, einen Football-Podcast zu machen, der sich zu größten Teilen, nicht komplett ausschließlich, aber mit einem sehr, sehr starken Fokus auf New England Patriots fokussiert, und das werden wir in relativ kurzer Zeit auch angehen, dieses Projekt. Das heißt, es wird von uns einen zweiten Podcast geben. Das werden wir natürlich noch weiterhin ankündigen und euch näher bringen und wissen lassen, wo ihr uns dann auch hören könnt. Das heißt, für alle, die uns jetzt schon hören und die uns auch hoffentlich mögen und die New England Patriots vielleicht auch noch mögen oder noch mehr darüber wissen wollen, da werden wir einen extra Podcast noch ins Leben rufen über New England Patriots, wo wir eben da noch tiefer in die Materie tauchen möchten und gewisse Themen der Patriots noch näher besprechen wollen.
Ja, ich würde sogar gar nicht mal sagen, dass man ein Fan der Patriots sein muss, um den zu hören. Also nee, so ganz Fan haben wir das Konzept noch nicht durch. Ah, von uns? Ah ja, okay. Das wäre natürlich von Vorteil. aber ich glaube auch als Patriots-Hater könnte ich mir vorstellen, dass der Podcast auch interessant sein wird, weil wir, zumindest ist das nicht meine Intention, so als absoluter Fanboy da reinzugehen, sondern auch, ich meine, wenn ihr uns geflissentlich zuhört, werdet ihr auch mitbekommen, dass wir durchaus auch mal kritische Stimmen bei den Patriots haben. Also wir sind da nicht so absolute Homer. Dementsprechend, ja, also ich freue mich auf, absolute Massholes sind wir. Also ich freue mich auf das Projekt. Ich bin da sehr gespannt. In erster Linie wollten wir das einfach mal ausprobieren, gucken, wie das so läuft, weil, das ist dann nicht so ganz so offen. Man kann sich dann auch ein bisschen tiefer in die Dinger reingehen. Das ist dann auch nochmal etwas andere Art des Podcastens, möchte ich mal so sagen. Und ich bin einfach mal gespannt, wie das wird.
Genau, aber dafür gibt es dann natürlich noch dementsprechende Infos. Wie gesagt, wir sind jetzt erstmal am kommenden Sonntag, dementsprechend wieder hier mit dem NFL Tuesday, dann wieder sonntags und berichten dann von allen weiteren Entwicklungen aus der Free Agency. Wie gesagt, das Liga-Jahr wird öffnen, da wird jetzt noch mal ein bisschen was los sein, aber genau, wir werden das alles für euch aufbereiten. Keine Sorge, ihr verpasst nichts, wenn ihr bei uns bleibt, wenn ihr uns hört, wenn ihr immer uns bei Twitter folgt und wie gesagt dann wöchentlich bei uns reinhört. Christian, ich danke dir auch für die erweiterte Vorbereitung heute des Ganzen. Und wir hören uns schon früher wieder, aber für alle anderen eine schöne Woche und bis Sonntag. Bis dahin, ciao.